Ich habe ein Geständnis zu machen. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber ich habe noch nie Assassin's Creed gespielt. Kein einziges. Und deshalb habe ich mir gedacht, benenne ich dieses Format heute mal um in Was solltest du spielen? Und habe mir den perfekten Gast eingeladen, nämlich Jonas Gößling. Hallo Jonas!
Hallo!
Du spielst gerade Assassin's Creed und du wirst mich heute aufklären, was ich alles verpasse, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Schieß los!
Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Also ich spiele tatsächlich gerade nochmal das allererste Assassin's Creed, das 2007 rauskam, beziehungsweise 2008, weil es tatsächlich immer noch eins der spannendsten ist und diese Serie danach ja völlig eskaliert ist. Und oh Gott, Iris, wo sollen wir anfangen? Es gibt so viel über dieses Spiel zu reden. Wo möchtest du anfangen? Hintergründe, Spiel, eigentlich die Faszination. Was möchtest du wissen?
Ich möchte zuerst, glaube ich, grob das Gameplay wissen. Weil ich weiß, es ist viel mit Parkour und viel Stealth und so. Deswegen, glaube ich, habe ich es auch so lange nie angegriffen, weil ich bin zu ungeduldig für Stealth und zu ungeschickt. Und vom Parkour fange ich gar nicht erst an. Also Jump'n'Run bin ich richtig mies. Und deswegen würde mich interessieren, ist es wirklich so fummelig? Also fällt man dauernd irgendwo runter oder wie ist das Gameplay?
Also das grundsätzliche Gameplay war damals eine relativ große Sensation, denn so Parkour in offenen Welten gab es in der Form einfach noch nicht. Also das war völlig unglaublich, dass man so offene Gebiete hat. Also ist keine komplette Open World, sondern man muss sich das so vorstellen, heute würde man sagen, es hat verschiedene Hubwelten. Also es gibt drei unterschiedliche Städte und ein Umland und noch ein Assassinen-Hauptquartier. Und man kann überall hochklettern. Also alle Gebäude haben so 3D-Elemente, an denen sich deine Hauptfigur festhält und hochklettert. Das System ist eigentlich relativ einfach. Ich würde auch sagen, es hat jetzt gar nicht mal mehr so viel mit Jump'n'Run oder Plattformern zu tun. Im Grunde genommen wählt man zwischen, man geht standardmäßig, dann kann man eine Taste drücken und die Hauptfigur, Alter, ihr fängt an zu rennen. Und wenn man rennt, ist man erstmal nur schnell, dann kann man noch eine zweite Taste dazu drücken und dann fängt er an zu klettern. Und Alter, ihr klettert quasi automatisch dann die Wege hoch und es ist dann an uns so ein bisschen auch die Wege rauszufinden, weil natürlich gibt es auch glatte Oberflächen, da kann er nicht dran entlanglaufen, was die Reihe irgendwann später komplett über Bord geworfen hat, was ich bis heute nicht verstehe. Aber es war damals tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung, Wege in dieser Welt zu finden. Und die Welt ist auch so designt gewesen, dass man schon so Routen sieht, wie da ist eine Kiste, da kann ich hochklettern, da ist ein Steg, da kann ich langlaufen. Man sieht das schon so und kann da hochklettern. Aber wie man in dieser Welt da entlangläuft, das ist einem tatsächlich relativ frei überlassen.
Okay, das hört sich für mich schon mal ziemlich spannend an. Es ist ja auch eine Open World, quasi Ubisoft Open World Form, ja, habe ich gehört, wurde hier invented, ist das englische Wort. Warum spielst du es jetzt gerade wieder? Ist es so gut, dass man es gleich mehrmals spielen kann?
Also für mich hat das mehrere Gründe. Zum einen tatsächlich ist es eine meiner Lieblingsreihen, was sich ganz natürlich für mich entwickelt hat. Ich weiß das noch ganz genau, wie das in der GameStar damals nur so ein Viertelseite oder so eine halbe Seite Preview bekommen hat, lief völlig unterm Radar, bis es halt komplett explodiert ist, weil ich ein unglaublich großer Fan schon immer von Prince of Persia und Assassin's Creed quasi daraus entstanden ist. Das sollte ursprünglich mal ein Prince of Persia Ableger werden. Bis sie irgendwann gemerkt haben, das passt hinten und vorne nicht mehr zu Prince of Persia. Machen wir lieber was Eigenes draus. Und deswegen spiele ich tatsächlich diese Reihe generell, glaube ich, viel häufiger als andere Menschen. Und in dem speziellen Falle ist es so, dass der erste Teil immer so ein bisschen das ungeliebte Kind lange Zeit war, weil da viel Potenzial drin steckt und auch diese Klettermechanik unglaublich toll war. Aber das Gameplay an sich sehr repetitiv und nach langer Sicht doch schon ziemlich öde war. Und Teil 2 mehr oder weniger dann so der Teil war, der die meisten mit ins Boot geholt hat. Aber gerade Teil 1 ist von der Struktur eigentlich, finde ich, noch mit der spannendste Teil, was auch Jahre später erst wieder Mirage so ein bisschen aufgegriffen hat, nämlich, dass man in dieser offenen Welt im Grunde genommen ein Ziel hat, das man ausschalten muss und auf dem Weg dahin verschiedene andere Missionen absolviert, um Informationen einzutreiben, wie man das Ziel am besten ausschalten kann. Also man kriegt dann zum Beispiel Pläne von dem Gebäude, wo es sich aufhält. Man lernt über geheime Eingänge, wo man dann reingehen kann. Das ist im Endeffekt leider ein bisschen verschenkt, weil das Spiel so einfach ist, dass man alle diese Hinweise im Grunde genommen nicht braucht. Also mir ist zum Beispiel beim ersten Durchlauf damals gar nicht klar gewesen, dass ich einen Plan von irgendwas habe. Man kann einfach hinklettern und hinrennen. Aber diese Idee, dass man quasi seine eigenen Infos sammelt, um dann das Ziel auszuschalten, die finde ich halt nach wie vor komplett faszinierend. Deswegen spiele ich es ganz gerne immer mal wieder, auch weil es verglichen zu heutigen Assassin's Creed eine überschaubare Spielzahl hat, also so 10, 15 Stunden maximal.
Das geht ja. Eigentlich kann man das so am Wochenende durchspielen. Gut, das war's, ich gehe jetzt spielen. Nein. wenn du sagst, es ist repetitiv, das habe ich eben auch oft gehört, aber du spielst es ja dann eben mehrfach. Also findest du nicht, dass es repetitiv ist oder stört dich das einfach nicht? Findest du
doch, das ist maximal repetitiv. Also man hat, man muss sich das vorstellen, als das 2007 erst für Xbox 360 und dann für und PS3 kam, weil ich glaube, kam es erstmal. Ich weiß gar nicht mehr. Also es kam auf jeden Fall zuerst für Konsolen und ein Jahr später erst für PC. Und für PC gab es damals den sogenannten Director's Cut. Und da kamen noch 4 neue Missionstypen dazu. Und trotzdem ist es unglaublich repetitiv. Man macht immer wieder das Gleiche. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn nicht mal die drin gewesen wäre. Also man verhört Leute, man klaut Leuten Sachen, man belauscht Leuten und man kann Rennen absolvieren. Das ist alles unglaublich repetitiv. Aber was das halt so faszinierend damals gemacht hat, war halt diese offene Welt, dieses neue Spielgefühl und tatsächlich auch ein bisschen die Geschichte. Weil der Clou damals war, dass im Grunde genommen man gar nicht die Hauptfigur selber spielt, sondern man ist in der Gegenwart und erlebt die Erinnerung eines Vorfahrens durch eine Maschine. Man hat halt immer diese 2 Ebenen, was lange Zeit sehr, sehr cool und spannend war und Assassin's Creed sich dann aber später total in dieser Gegenwartsgeschichte leider verlaufen hat. Aber damals war das halt noch wirklich unglaublich spannend und interessant, weil es halt immer auch diese offene Welt sehr gut erklärt hat. Also wenn da eine Grenze war, dann war das einfach so, ja, diese Erinnerung ist halt für dich jetzt nicht zugänglich. Oder wenn du irgendwie Fehler machst und du stirbst nicht, sondern du desynchronisierst, weil du dich nicht genug an die Erinnerung hältst. Das war einfach so ein richtig rundes, schönes Gesamtpaket.
Also hat es eigentlich so den Grundpfeiler für viele Open Worlds auch gelegt, würdest du das so sagen? Weil ich weiß, also man klettert ja auch auf diese Türme rauf. Und das ist ja so ähnlich wie bei Breath of the Wild dann, glaube ich, wo man dann die Karte freischaltet nach und nach.
Es ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, weswegen Ubisoft-Spiele so funktioniert haben, lange Zeit. Das ist auch lange Zeit sehr gut gegangen und hat sich dann irgendwann zu Tode geritten. Aber gerade dieses Türme aufdecken, das haben sie damals sehr clever gemacht. Ich finde auch, sie haben es damals cleverer gemacht als sogar ein Teil später, weil es keine richtige Minimap gab. Das heißt, man hat immer nur so Umrisse gesehen, was ungefähr in der Nähe ist. Aber man musste schon immer noch in die Welt gucken. Andere Assassin's Creed-Teile hatten dann wirklich eine richtige Minimap unten. Das heißt, man hat mehr auf die Karte geguckt als in die Spielwelt. Aber ja, es ist wirklich dieses klassische Karten abarbeiten, blinkende Symbole abarbeiten, das, ich weiß nicht mit Sicherheit, ob es da angefangen hat. Auf jeden Fall war es ein sehr, 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 sehr großer Wegbereiter dieses Systems.
Aber diese Formel wurde ja dann ein bisschen ausgeschlachtet auch, glaube ich, so. Also, glaube ich, weiß ich. Es ist so, es ist Fakt, dass Ubisoft diese Formel zu sehr missbraucht mittlerweile oder zu sehr sich dran hält. Glaubst du, wird das mit dem neuen Assassin's Creed besser wieder?
Ich glaube nicht, dass es komplett verschwinden wird. Das, was die Ubisoft-Formel immer so ein bisschen ausgemacht hat, war halt auch immer dieses mit den Türmen klettern, diese ganz klassische Teilung. Aber gerade Open-World-Spiele haben nun mal eine sehr klassische Teilung von Kampagnenmissionen, Nebenmissionen und tertiären Aufgaben wie optional Beschäftigung, Minispiele, sonst irgendwas. Ich glaube, das kriegt man nie so ganz aus einer Open-World raus, außer man will halt was super Experimentelles machen. Das heißt, so ganz verschwinden wird's nicht. Es ist halt eher die Frage, wie geht man damit um? Klatscht man die Karte wirklich voller Icons zu? Das neue Assassin's Creed versucht das jetzt ja tatsächlich ein bisschen weniger zu machen. Es liest sich aber tatsächlich eher so, als ob es am Endeffekt trotzdem wieder darauf hinausläuft, dass man es halt nur anders freischaltet und findet. Das heißt, ich glaube, so ganz verschwinden wird es nie. Aber es ist ja wie bei allem so ein bisschen das Maß macht die richtige Mischung. Das Maß ist entscheidend so.
Wie geht das? Das richtige Maß ja ist entscheidend,
ja.
Oder? Oder irgendwie so, ja.
Ja, ja. Ich sag einfach ja.
Sagen wir einfach ja, okay. Wir werden das noch nachrecherchieren, wie das Sprichwort geht. Assassin's Creed 1 hat ja auch einen Roman als Vorlage. Hast du den auch gelesen?
Den habe ich nicht gelesen, aber ich habe natürlich im Zuge dieses ganzen Assassin's Creed-Gedöns tatsächlich auch mal ein bisschen nachgelesen, wie das so wirklich war. Und das Spannende, glaube ich, auch, was mich auch lange Zeit an dieser Serie so fasziniert hat, ist, wie viel historisch dann doch stimmt. Also nochmal unter dem Deckmantel, dass das immer noch ganz, ganz großer fiktiver Quatsch ist. Das darf man niemals vergessen. Das ist nicht 1:1. Aber wie teilweise Sachen interpretiert und dargestellt wurden, sind schon teilweise echt oft nah an dem dran, was man weiß. Also die haben sich zum Beispiel gerade für die Attentatsopfer auch immer Ort und Zeit gesucht und Figuren, die da wirklich gestorben sind, von denen man aber nicht unbedingt immer weiß, ob sie da gestorben ist. Im zweiten Teil und in den Ablegern davon zum Beispiel die Borgias und so. Das stimmt schon historisch in gewisser Maßen, natürlich mit ganz viel Quatsch drumherum. Aber diese Vermischung von Fiktion und Realität ist, glaube ich, auch lange Zeit ein sehr großer Reiz gewesen, weswegen ja auch viele danach immer wieder Wunschsettings hat. So, ich möchte gern dahin. Mein Wunschsetting mit Französischer Revolution haben sie dann auch schon erfüllt. Deswegen, da bleibt jetzt nichts mehr offen. Aber ja, es war ja das so. Die Buchvorlage selber habe ich aber nicht gelesen.
Mhm. Mich wundert es gerade, dass du sagst, die Französische Revolution ist dein Wunschsetting und nicht Japan. Ich meine, du bist doch ein Japan-Freund.
Ja, aber ich glaube, Japan habe ich dann in den letzten Jahren halt, also dadurch, dass ich auch sehr viele japanische Spiele spiele, habe ich sehr viel davon schon bekommen. Es gibt auch schon mittlerweile sehr viele Open-World-Spiele in Japan, deswegen, da ist allein mit Ghost of Tsushima, das sind halt mal, da ist mein Durst nach japanischer Mythologie so ein bisschen schon gesättigt, ehrlich gesagt.
Also sind Sie da zu spät auf den Hype-Train aufgesprungen wahrscheinlich?
Ach, das wird bestimmt. Also trotzdem meins, aber ja, ich hätte es nicht unbedingt noch gebraucht. Ich freue mich trotzdem.
Lass uns noch mal zur Open World kommen, weil wenn eine Open World nicht interessant ist, dann ist sie halt fad, logisch. Aber dann will man sie auch nicht wirklich erkunden. Wie findest du, ist sie gelungen? Also ist sie immersiv? Ist sie jetzt gut gefüllt? Gibt es interessante Dinge anzuschauen?
Ja, das ist auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Nach heutiger Sicht würde ich schon eher sagen, dass sie ein bisschen fad ist. Einfach weil man sehr klar immer wieder die gleichen Gebäude in die Welt gestempelt hat. Also die Türme sehen alle sehr gleich aus. Es ist halt, ich weiß nicht wie viele, 4, 5 unterschiedliche Modelle, die halt immer wieder kommen. Und man hat halt verschiedene Stadtbezirke und überall kann man dann halt wieder auf 5, 6 Türme klettern oder so und die sehen halt alle gleich aus. Es gibt dann aber auch immer wieder so diese herausragenden Bauten, die es dann halt früher halt tatsächlich mal gegeben hat. So wie so eine alte Kathedrale, das höchste Gebäude, wo man wirklich hochklettern kann. Und, das habe ich noch gar nicht gesagt, was man natürlich auch machen kann, man kann dann davon runterspringen. Völlig unrealistisch in Heuhaufen. Das würde kein Mensch überleben. Aber das ist auch wirklich, wenn man das zum ersten Mal macht, so von diesen Gebäuden runterspringen und man hat diesen Filter, das wie so eine Vignette, dass das an der Seite so blurrt und verschwimmt. Das ist ein unglaublich cooles Adrenalingefühl. Das geht leider mit den Spielen in den Jahren ein bisschen verloren, aber es ist immer noch cool. Ja, aber die Städte an sich sind schon unterschiedlich. Vor allem Assassin's Creed arbeitet damit so Farbfiltern. Das eine ist eher bräunlich, eines eher bläulich, eines dann eher so grünlich. Aber man muss aus heutiger Sicht wirklich fairerweise sagen, selbst wenn man das noch gut auf PC auch in 4K mittlerweile sogar spielen kann, es ist, die optische Abwechslung hält sich dann da doch schon ein bisschen in Grenzen. Aber Props immer noch dafür, wie viele NPCs da rumlaufen. Das war damals auch schon sensationell. Das ist immer noch ein cooles Gefühl, da rumzulaufen. Man hat halt wirklich dieses Gefühl, weil Altair, die Spielfigur, schon nicht ganz so rausragt wie spätere Serienhelden, dass er da wirklich untertauchen kann. Also es gibt halt auch Mechaniken, dass man sich quasi zwischen Mönchen verstecken kann. So, das wirkt hier, finde ich, noch mit am glaubhaftesten.
Wie spielst du? Also bist du eher so einer, der die Leute dann umbringt oder versuchst du doch so den Guten zu spielen?
Naja, also du hast ja nicht wirklich die Wahl. Du musst die Leute ja umbringen.
Ja.
Und dadurch, dass es halt auch neben optionale Rettungsaktionen gibt, wo Leute festgehalten werden, die man befreit, da muss man sowieso die Leute umbringen, hau ich da einfach drauf. Das Ding ist halt auch einfach, das Spiel ist unglaublich einfach. Das meinte ich auch mit diesen ganzen Informationsbeschaffungen sind insofern nichts wert, weil allein die Gefechte viel zu einfach sind. Die Leute stehen immer im Kreis und dann rum, greifen einer nach dem anderen an und spätestens, wenn man den Konter gelernt hat, muss man eigentlich nur parieren, abwarten, bis die einen angreifen. Kontert, der ist tot. Fertig. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Das haben gerade, ich glaube, Assassin's Creed 4 hat das hinterher sehr schön ausgebaut, dass man dann mehr so wie so dieses Batman-Arkham-Kampfsystem hat. Also, dass das wirklich wie so ein Reaktionsspiel ist und dann wirklich auch mal Kombos aneinanderketten kann. Da haben sie es völlig übertrieben. Das macht aber dann halt Spaß. Und hier ist es halt einfach nur so, ja, ist ein kleines Hindernis. Ich warte halt ein bisschen ab, schalt die aus. Meh.
Also ich muss ehrlich sagen, bis jetzt konntest du mich noch nicht so ganz überzeugen, warum ich es spielen sollte. Gib mir etwas, das mich richtig hooken würde.
Naja, zum einen ist es saugeil. Es gibt erstmals die versteckte Klinge. Das ist eine Waffe, die im Handgelenk ist. Die hat bestimmt jeder schon mal irgendwo gesehen. Und damit kann man halt Gegner sehr ohne irgendwelche Aufmerksamkeit ausschalten. Man geht quasi an vorbei, macht Picks, die sind weg. Das ist sehr cool. Es ist wirklich eine der spannendsten Geschichten der Reihe. Ich fand immer, dass danach so die Geschichten alle ganz nett war, aber eher von den Figuren gelebt haben. Aber hier geht's wirklich darum, dass man spielt eine Figur, die ein Assassine ist. Man diskreditiert sich am Anfang durch arrogantes Verhalten und muss wieder ganz von unten anfangen und erhält die Aufgabe, 9 Ziele auszuschalten. Daher kommt auch diese diese Struktur einfach her. Aber man lernt halt die ganze Zeit Neues zur Hintergrundgeschichte, wer die Leute waren. Und mit jedem Ziel wachsen so ein bisschen die Zweifel, ob das, was man macht, überhaupt richtig ist. Und die Auflösung ist wirklich sehr cool. Es gibt auch einen kleinen Cliffhanger, der dann in den Folgespielen halt wieder aufgenommen wird. Aber ich würde noch sagen, dass gerade die Story im ersten Teil mit die spannendste ist und nach wie vor dieses ganze Klettersystem und diese ganze Erkundung, wie man durch diese Welt läuft, ist noch relativ einzigartig. Also es ist nicht ohne Grund, dass später viele Spiele, wie zum Beispiel Schatten von Mordor oder so, diese Mechanik übernommen hat, weil es hat halt quasi eine komplett neue Art erfunden, wie man in Open-World-Spielen vorgehen kann.
Weil man das erste Mal wirklich vertikal geht, oder?
Komplett, ja.
Ja. Ja, also es klingt so, als würde es halt auch echt von der Story leben, das Spiel.
Ja.
Aber die Frage ist, warum ich da nicht einfach das Buch lese? Nein, weil Spiele natürlich toll sind. Nein, das klingt wirklich interessant.
Naja, du hast halt in Assassin's Creed 1 auch noch, also das wirkt immer wie so dieser experimentelle erste Teil, nachdem dann halt noch ein bisschen mehr kam. Aber du hast zum Beispiel auch so interaktive Zwischensequenzen, wie du läufst in den Zwischensequenzen rum, dann kommen so ein Effekt über den Bildschirm, dann kannst du eine Taste drücken und dann kommt eine bestimmte Kameraeinstellung und so. Es ist schon als Spiel wirklich eine Erfahrung wert. Soundtrack dazu, Vertonung ist super. Also das lebt schon davon. Und noch einmal, das Gameplay ist zwar repetitiv, aber es ist ja per se nicht schlecht. Also okay. Es ist ein gutes Gameplay. Mhm. Du merkst halt einfach nur, dass da noch mehr drin gewesen wäre. Mhm. Und es ist so faszinierend zu sehen, weswegen ich auch voll dafür wäre, wenn das mal ein Remake bekommen würde, was ja tatsächlich nicht mal unwahrscheinlich ist, weil Story cool ist, Setting cool ist, Steuerung cool ist. Es fehlt eben einfach nur so ein bisschen die spielerische Abwechslung.
Okay, und das wurde aber dann quasi mit dem Nachfolger aufgegriffen.
Okay. Ja, da hat man dann tatsächlich wirklich richtige mehrstufige Missionen, wie man das halt aus dem GTA oder sowas auch kennt. Also man hat richtige Aufgaben, man hat eine Schleichmission mal, man hat mal eine Auftragsmission, man hat Bonusziele, man hat gerade in Teil 2 und im ersten Ableger von Teil 2, nämlich Brotherhood, auch wie so kleine Kletterdungeons, in denen man dann einen bestimmten Weg entlang finden muss bis zum Ziel und dann wieder Sachen freischaltet. Also in Sachen Freischalten, Klettern und Abwechslung sind die Nachfolger tatsächlich besser. Die sind aber dafür halt linearer und nicht so offen angesetzt, was ich halt ein bisschen schade finde. Aber es hat halt beides so seinen Reiz, finde ich.
Okay. Ja, jetzt hast du mich doch überzeugt, glaube ich. Jetzt, also nicht nur, glaube ich, ich weiß es. Jetzt muss ich unbedingt spielen. Hast du noch, also wenn du mit Ubisoft jetzt so face on face reden könntest, was würdest du ihnen sagen bezüglich Assassin's Creed?
Dass sie verdammt nochmal niemals die Gegenwartsgeschichte so an die Wand gefahren hätten. Also das ist ein unglaublich spannender Plot gewesen, wo sie sich irgendwann genötigt gefühlt haben, dass halbwegs zu beenden mit Teil 3, aber es war viel zu kurz, viel zu abgehakt. Also man muss sich das so vorstellen, es wirkt eigentlich so in den ersten drei Teilen so, als ob die Spiele irgendwann ein Gegenwarts-Assassin's Creed vorbereiten würden und man quasi mit der eigentlichen Hauptfigur ein komplettes Spiel hat. Das kam aber nie und das ist eine wahnsinnig traurige Geschichte. Mhm. Ich verstehe es aus marketingtechnischer Sicht und so. Also das wurde halt einfach so erfolgreich, dass sie es nicht beenden konnten, wenn man so will. Aber die haben da teilweise so den Faden verloren danach. Also es gab zum Beispiel eine Geschichte in Assassin's Creed 4, die sie dann mit einem Comic beendet haben und nicht mal in der Spielereihe selbst. Absolut bescheuert. Deswegen, ich glaube, dass Shadows oder dass diese ganze Gegenwartssache ein bisschen ausgelagert wird, halte ich auch für die klügste Idee. Und ansonsten, bitte gute Spiele weitermachen.
Ja, das wünschen wir uns alle, glaube ich, aktuell von Ubisoft. Ja. Wirst du das Shadows dann auch spielen? Das kommt jetzt.
Ja, klar.
Aus. Ja, cool. Ja, vielleicht machen wir dann noch ein, was spielst du so dazu? Oder ein, was solltest du spielen, Iris? Möchtest du sonst noch was hinzufügen?
Ich hoffe, dass Assassin's Creed sich so ein bisschen wiederfindet und vor allem, dass Prince of Persia auch nochmal eine Chance erhält. Es soll ja ein Remake kommen. Aber das war eigentlich immer so die Reihe, die halt Innovation so vorangebracht hat. Nicht umsonst ist Assassin's Creed ja auch ursprünglich ein Prince of Persia gewesen. Das wäre schön, wenn diese beiden Serien nebeneinander existieren könnten und gleichzeitig halt auch auf Ideen aufbauen. Assassin's Creed hat immer so die Krankheit, dass es sich mit jedem Teil neu erfinden muss. Aber es könnte halt auch mal wirklich coole Ideen weiterführen und zu Ende denken. Deswegen bin ich auch auf Shadows so gespannt, dass viele Elemente sogar aus Teil 3 oder noch früher nochmal aufgreift und ein bisschen verbessern will. Bin nur gespannt, ob das auch hinhaut. Wenn das hinhaut, super.
Cool. Na dann würde ich sagen, gehen wir beide zurück zu unseren Konsolen, /PCs. Auf dem wir jetzt gerade sowieso sitzen und spielen beide mal Assassin's Creed 1 weiter und ich neu. Und in diesem Sinne würde ich mich übrigens freuen, wenn ihr mal ein Like oder einen Kommentar auch gerne da lasst und natürlich auch ein Abo. Wir haben gerade die 50.000 geknackt, aber es geht natürlich noch immer mehr, denn wir wollen mehr. Danke dir, Jonas, für deine Zeit.
Gerne.
Und ich wünsche euch ein angenehmes Frühstück, Mittagessen oder Abendessen und sage bis zur nächsten Folge. Bussi und Baba.